des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen, denn durch dein heiliges Kreuz, wir beten dich an, Herr Jesus
Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Jesu Blut macht alles gut. Jesu Blut macht alles gut. Die Litanei vom kostbaren Blute jetzt zur Todesstunde Jesu. Und wir schließen auch ein, eine Frau, die heute bei der Ankunft gleich auf den Stiegen hier zur HTL einen Unfall hatte. Sie ist gestürzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und es sind einige Schwierigkeiten mit verschobener Wirbel, habe ich was gehört, glaube ich, gell? Und die heißt Frau Margot, stimmt das? Oder? Margot, gell? Die Angehörigen sind noch da, gell? Jetzt wollen wir für die Frau für die verunglückte Frau Margot beten, dass sie ist am Operationstisch, was ich gehört habe, dass der Herr sie heilen möge, gerade jetzt in dieser Todesstunde Jesu und sein kostbares Blut. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, höre uns. Gott, Vater im Himmel. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Gott, Heiliger Geist. Heiliger, dreifaltiger Gott. Blut Christi des Eingeborenen des ewigen Vaters. Blut Christi des menschgewordenen Wortes Gottes. Blut Christi im Namen des ewigen Bundes. Blut Christi des neuen und ewigen Bundes. Blut Christi in der Todesangst am Ölberg in Gethsemane zur Erde geflossen. Blut Christi bei der Geißelung verströmt, geronnen und vergossen. Blut Christi bei der Dornenkrönung verströmt. Blut Christi bei der Dornenkrönung vergossen. Blut Christi bei der Dornenkrönung zur Erde geronnen. Blut Christi am Kreuze ausgegossen. Blut Christi in dieser Todesstunde, in dieser Barmherzigkeitsstunde, aus dem geöffneten, durchbohrten Herzen geflossen. Blut Christi, Kaufpreis unserer Erlösung. Blut Christi, Lösegeld unseres Heiles. Blut Christi, einzige Vergebung aller Sünden. Blut Christi im Altarsakrament, Trank und Reinigung der Seelen. Blut Christi, du Strom der Barmherzigkeit. Blut Christi, du Schutz gegen alle bösen Geister. Blut Christi, du Besieger aller Dämonen. Blut Christi, du Sieg über alle Mächte und Gewalten der Finsternis. Blut Christi, du Starkmut der Märtyrer. Du Kraft der Bedrängten. Blut Christi, du Kraft der Bekenner. Blut Christi, du Lebensquelle aller Jungfrauen. Blut Christi, du bist letztlich unsere Rettung und Erlösung. Blut Christi, du Stütze aller, die bedrängt sind. du Stütze aller Gefährdeten. Blut Christi, du Linderung der Leidenden. Du Trost der Weinenden. Du Hoffnung der Büßenden. Du Zuflucht der Beichtenden. Du Reinigung und Reinwaschung von allen Sünden. Blut Christi, bei jedem Bußsakrament, bei jeder Beichte, reinigend, heilend, helfend, rettend und erlösend. Du Zuflucht der Sterbenden. Du Trost der Kranken, besonders der Frau Margot. Du Friede und Trost unseres Herzens. Du Wonne aller Herzen. Du Unterpfand des ewigen Lebens. Blut Christi, Erlösung aus den Tiefen des Reinigungsortes des Fegefeuers. Blut Christi, du Trost aller Seelen im Fegefeuer. Trost, Blut Christi, du Rettung aller armen Seelen im Läuterungszustand des Fegefeuers. Blut Christi, aller Herrlichkeit und Ehre überaus würdig. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, du bist deinem Volke nahe und du hast deinem Sohn, den Erlöser der Welt, bestellt, durch sein Blut und die Vergießung seines Blutes am Kreuz hast du die ganze Welt erlöst und Versöhnung und Heil geschenkt. Lass uns den Lösepreis unseres Heiles in dankbarer Liebe in dieser Todesstunde Christi verehren. Durch Christi Blut wird alles wieder gut. Hilf uns zu erkennen, dass ein Tropfen deines Blutes die ganze Erde neu macht. Beschirme uns, beschütze uns vor allem Bösen durch die Kraft des heiligen Blutes, des Erlöserblutes, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Maria, Mutter vom kostbaren Blute, bitte für uns. So habe ich sie jetzt gebadet im Blute des Lammes, nicht? Ist immer sehr schön, wenn man so im Blute des Lammes baden darf, in diesem Jahr der Barmherzigkeit. Ich bin ganz sicher, dass in dieser Barmherzigkeitsstunde und Kreuzesstunde viele Gnaden bekommen werden, auch durch unsere Exerzitien. Was die Philosophie angeht, so muss man sagen, dass der Verfall, der mit der Reihe der Jahreszahlen 13, 17, 15, 17, 17, 17 und 19, 17 zusammenhängt und verbunden ist, bereits eben mit dem Jahre 13, 17 eingeleitet wurde. Also wir müssen zurückgehen auf 700 Jahre. Dieses Jahr 13, 17 steht für den Abfall von der kirchlich-scholastischen Philosophie zugunsten einer neuen Philosophie des John Ockham, die man Nominalismus nennt. Einer der größten, bedeutendsten Lehrer der Kirche, das wissen Sie alle, ist Thomas von Aquin. Ja, den kennen Sie, nicht? Und dieser Thomas von Aquin hat eine Summa Theologiae verfasst, also eine große Zusammenfassung der gesamten Theologie. Er war das größte und vielleicht sogar letzte Universalgenie, kann man sagen, nicht? Ja, es gibt so Menschen, die das Wissen ihrer Zeit als Ganzes in ihren Kopf haben. Ja, Universalgenie. Thomas von Aquin ist auf der Reise zum Konzil verstorben und die Zisterzienser von Fossa Nova in der Nähe von Rom haben ihn in ihre Krankenabteilung aufgenommen. Eben auf der Reise, nicht? Ist er da schwach geworden, zusammengebrochen. Zisterzienser haben ihn dann beherbergt, aber er ist eben dann in der Krankenabteilung des Klosters, des Zisterzienserklosters Fossa Nova, verstorben. Und die wussten natürlich, dass er so ein Genie ist und dass er so gescheit ist und begabt ist und haben ihm nach dem Tod natürlich den Schädel abgeschnitten und nachgeschaut im Gehirn, was da alles drin ist. Ist nicht immer bei den Zisterziensern der Fall, aber was. Aber es ist bekannt. Man hat aber, glaube ich, dann den Dominikanern den Schädel wieder zurückgegeben. Also aber interessant, nicht? Man wollte also wissen, was ist denn da in einem solchen Kopf alles drinnen? Ja, und das ist schon interessant, diese Summa Theologiae, diese Summe des ganzen Wissens seiner Zeit. Und genau da ist der Angriff des bösen Feindes gegen diese scholastische, man nennt es eine scholastische Philosophie, der Nominalismus. Um das Gebäude der katholischen Theologie ins Wanken zu bringen, um das Gebäude der katholischen Theologie, dieses universalen Wissens von Thomas von Aquin zum Einsturz zu bringen, musste zunächst die Philosophie, die in die Hilfswissenschaft der Theologie als Ancilla, als Magd eingeordnet wurde, morsch gemacht werden. Damals war die Auffassung, die höchste Wissenschaft ist die Theologie, das heißt das Reden von Gott, das Reden über Gott oder was sagt uns Gott? Was spricht Gott zu uns? Offenbarung. Was sagt Gott von sich selbst? Die Selbstoffenbarung Gottes. Die Selbstmitteilung Gottes. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, was Gott über sich selbst sagt oder von sich aus sagt. Das ist die Offenbarung. Gott spricht von sich selbst, über sich selbst und sagt etwas über sich selbst aus. Das heißt, er offenbart sein Innerstes, sein Herz, sein Wesen, seine Seele. Ja? Er schüttet sozusagen sein Herz aus vor uns in der Heiligen Schrift und sagt uns, wie er ist und wie er denkt und wie er handelt. Deswegen sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er offenbart dann, das heißt, er teilt mit, er zeigt uns, wie der Vater ist, nämlich barmherzig. Und die Philosophie, das philosophische Denken, galt damals als Ancilla, das heißt, als Magd der Theologie. Sehr schön in unserer Bibliothek in Heiligenkreuz dargestellt, im Festsaal der Bibliothek oder im Goldenen Saal heißt er, der Bibliothek, da sieht man die Theologie als königliche Frau sitzen auf einem Thron und die Philosophie kniet zu ihren Füßen und küsst die Hand. Also die Magd, nicht? Die ihrer Herrin die Hand küsst. Sehr interessant. Nicht? Also die Theologie, die höchste Wissenschaft und die Philosophie als Magd dienend. Helfend, unterstützend. Und genau dieses Bild wurde jetzt im 14. Jahrhundert verändert. Die Theologie, die Wissenschaft von Gott, über Gott, musste morsch gemacht werden. Ein Abfallen im Bereich der Philosophie leitet offensichtlich den Abfall auf der theologischen Ebene ein. Und das war im Jahre 1317, also vor 700 Jahren, der Fall, als Wilhelm von Ockham, einer der Begründer des Nominalismus in Oxford, ich habe es schon genannt heute Vormittag, Oxford, Cambridge, berühmte Hochschule, Universität in England, Great Britain, United Kingdom, als Wilhelm von Ockham, einer der Begründer des Nominalismus in Oxford, seine intensive Schreib- und Lehrtätigkeit zu entfalten begann. In der Zeit von 1317 bis 1328 verfasste er eine erstaunliche Zahl von philosophischen und theologischen Traktaten, Abhandlungen. Wegen seiner Vorlesungen über die Sentenzen des Lombardus, das waren Lehrsätze, gesammelt in einem Werk, wurde Ockham vom Oxforder Kanzler, Kanzler der Universität, der die verderblichen Folgerungen seines Systems erkannt hatte, im Jahre 1324 bei Papst Johannes dem 22., 23. war dann später, den kennen Sie, bei Papst Johannes dem 22. als Heretiker, das heißt als Irrlehrer, angezeigt. Er wurde nach Avignon, Südfrankreich, vorgeladen. Damals regierten die Päpste nicht in Rom, sondern in Frankreich, in Avignon. Er wurde also zum Papst nach Avignon vorgeladen und musste sich dort vor einer päpstlichen Kommission wegen seiner Irrlehre, seiner Häresie rechtfertigen. Und noch vor Abschluss des Prozesses entfloh dieser revolutionäre Denker 1328 und fand bei Ludwig dem Bayern Schutz. Der hat ihn dann in Schutzhaft genommen. Also eine Flucht dieses Irrlehrers nach Bayern. Und, ja, das ist sehr interessant, dieser Ludwig von Bayern unterstützte dann diese Irrlehre des Wilhelm von Ockham und die antipäpstliche Politik durch sehr heftige Kampfschriften. Dass dahinter natürlich der böse Feind steckt, ist uns klar, der immer wieder von der echten Lehre uns, wie es in Österreich heißt, abspenstig macht. Ein schönes Wort, nicht? Da steckt das Gespenst drinnen, nicht? Immer wieder versucht er, falsche Lehren, Doktrin genannt, einzuflößen. Heute geht das sehr leicht durch Medien, durch Printmedien, also gedruckte Werke, oder auch durch die Massenmedien, Massenkommunikationsmittel, also Presse, Rundfunk, Fernsehen, nicht? Und jetzt Internet, das ist ein ideales Terrain, nicht? Da kannst du alle ihr Lehren wunderbar in Blitzesschnelle verbreiten. Ich sage ihm, es ist nichts zu dumm, findet doch sein Publikum. Ja, und das weiß der Teufel auch natürlich. Nicht? Diese revolutionären philosophischen und theologischen Prinzipien von Ockham gefährdeten dann das gesamte Lehrgebäude der Kirche, die sogenannte Scholastik, bis in ihre Grundfesten. Ockham legte das Fundament für eben den Nominalismus, einem erkenntnistheoretischen System, das den allgemein Begriffen jede reale Wirklichkeit abspricht. Also keine Wirklichkeit, sondern nur ein Name, nur ein Begriff. Sie werden es nicht glauben, aber ich sage Ihnen jetzt, wie weit das gehen kann. Gott oder der liebende Gott, der barmherzige Gott, der barmherzige Vater ist dann nur ein Begriff, ein Name, aber keine konkrete Person, kein Du, kein Vis-à-vis. Und das erleben wir auch heute ganz stark in der Esoterik. Die Esoteriker sprechen von Gott wie von einer Schwingung, nicht? Und sogar der Dalai Lama von Tibet, der ja als Gottheit von manchen verehrt wird, hat einmal bei einem Interview Folgendes geantwortet. Er wurde gefragt, glauben Sie an Gott? Und dann hat er gesagt, wenn Gott für Sie eine Schwingung im Universum ist, eine Energie im Weltall, dann kann ich sagen, ich glaube an Gott. Sehen Sie, da ist also Gott nicht mehr eine Person, ein Du, ein Vis-à-vis, ein Gegenüber, ein Vater, ein Sohn, ein Heiliger Geist, sondern dann ist er eben nur mehr ein Begriff oder ein Name. Und Name heißt lateinisch Nomen, daher Nominalismus. Nur ein Name, nur ein Begriff, aber keine Wirklichkeit, kein wirksames Du. Kein Du, das wirkt und das in dein Leben und in das Leben der Welt hineinwirkt. Dann sind das nur irgendwelche Schwingungen oder Kräfte. Und die können sich vorstellen, dass da leicht der böse Feind hineinwirken kann. Alle ehemaligen Esoteriker und Esoterikerinnen seufzen jetzt auf. Ja? Oder alle, die schon davon affiziert worden sind. Das sind viele. Auch die frömmsten sogenannten Katholiken. Niemand ist davon gefeit. Ja? Sie sehen, das setzt schon an, 1317, in diesem Nominalismus des Occam. Ich sage nicht, dass das der eigentliche Ursprung, aber es ist schon ein Einflusstor, Einbruchstor des Bösen. Nicht? Und wir haben es ja heute als Folge davon. Deswegen zeige ich Ihnen auf, wie wichtig das Fatima-Jahr ist, dass 700 Jahre danach endlich dieser Einbruch gekittet wird, sozusagen. Wenn Sie das ein bisschen so von der Sprache der Mechanik sehen. Denn der Teufel braucht nicht ein großes Eingangstor, nur ein kleines, zartes Hintertürchen. Er kommt nie über die Haupttreppe, sondern immer übers Hinterlumpentürl. Aber auch klar, deswegen heißt sie Lumpentürl. Naja, nicht nur, weil die Trara noch herkommen, die Lumpen, sondern auch, weil der böse Feind von hinten kommt. Und dieses sich einschleichen in die Lehre, das ist typisch für diese Zeit. Folgerichtig, durchgedacht, rüttelt der Nominalismus an der Gültigkeit der Vernunfterkenntnis, also mit der natürlichen Vernunft kann man Gott nicht mehr erkennen, sondern man muss dann irgendwelche Schwingungen oder Energien aufnehmen. Das kennen Sie auch heute. Ja. Und führt zum ja, und jetzt wird's ganz spannend. Ein Wort, das Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben. Positivismus. Ja? Ja? Positivismus. Ich glaube nur das, was bewiesen ist und was greifbar und erfassbar ist. Und alles, was unsichtbar ist, daran glaube ich nicht. Ich glaube nur das, wienerisch gesprochen, was ich sehe und was ich greife und was ich spüre. Entschuldigen, Burgenland darf man ein bisschen auch so sprechen. Also nur das, was ich sehe, was ich greife, was ich spüre, was ich erfassen kann, das ist Positivismus. Ja? Nur das, was ich positiv greifen, spüren, erfassen kann, das glaube ich. Aber was unsichtbar ist, das ist alles Humbug, Unsinn, Einbildung, Träumerei oder gar Spinnerei. Wobei das Wesentliche im Christentum ausgesagt werden muss. Das Wesentliche im Christentum ist unsichtbar. Und die unsichtbare Welt ist viel größer als die sichtbare Welt. Wenn wir jetzt hier positivistisch denken, müssen wir sagen, es sind 150 Leute ungefähr in diesem Saal, ja? Vielleicht ein bisschen mehr, wir können sie abzählen. Und das ist die Wirklichkeit und das ist die Wahrheit. Aber ein richtiger Theologe sagt, was glauben Sie, wie viele unsterbliche arme Seelen in diesem Saal sind? Oder? Die alle jetzt darauf warten, dass der Pater Bernhard ihnen einen Segen gibt als Priester und sagt, Herr, erbarme dich der armen Seelen im Fegfall. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchtet ihnen, Herr, lass sie ruhen in Frieden. Oder die Fatima, Mutter Gottes, sagt dann, führe alle Seelen in den Himmel, die da jetzt sind. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Unsichtbare Wirklichkeit. Sehen Sie, sie denkt an die unsichtbare Wirklichkeit. Oder sie denkt an die Heiligen im Himmel, die wir auch nicht sehen. Unsere Namenspatrone, die heilige Gertrud gestern von Helfta. Die heilige Hildegard, nicht? Oder die heilige Elisabeth, 19. November, kommt jetzt, oder? Morgen, na sehen Sie? Diese Namenspatronen, diese Heiligen, die unsere Fürsprecher und Fürbitter und Vorbilder und Freunde Gottes sind. Unsichtbare Wirklichkeit. Und wir dürfen doch mit Recht annehmen, dass die Schar derer, die schon im Himmel sind und die wir zu Allerheiligen 1. November gefeiert haben, viel größer ist als die 150 da jetzt. Naja, da sehen Sie schon. Nicht? Und das ist dieses pragmatische Denken, sagt man auch, Pragmatismus, ja, oder, ja, wie wir es heute genannt haben, Nominalismus, beziehungsweise Positivismus, wo nur das Sichtbare, Greifbare, Spürbare, Erfahrbare, dass ich sehen und hören und riechen kann, ja, und tasten kann, nur das gilt, dann ist es eine Reduktion. Nicht? Reduktion, also ein Minimalismus. Minimum. Und nicht die gesamte Wirklichkeit bedenken. Das beginnt so 1317 mit Ockham. Ja? Heute ganz verbreitet. Nicht? Ich glaube nur das, was ich sehe. Alles andere gilt für mich nicht. Für Ockham ist die Abstraktion, auf welche die Bildung der Universalbegriffe zurückgeht, das Abstrahieren, ja, und dann die Universalbegriffe einführen. Universalbegriffe sind das Gute, das Wahre, das Eine und das Schöne. Die Universalien, die Transzendentalien des Seins. Ja? Oder Universalbegriffe, Glaube, Hoffnung, Liebe. Den Glauben kann ich nicht positivistisch im Reagenzglas herstellen. Nicht? Den Glauben kann ich auch nicht in einem Labor, in einem technischen Labor fabrizieren oder im Reagenzglas. Nicht? Auch nicht die Hoffnung und schon gar nicht die Liebe. Das Wesentliche ist also unsichtbar. Bei Ockham geht das noch weiter und das ist vielleicht sehr verfänglich geworden. Nach Ockham kann einer der Arten gemeinsame Wesenheit durch das abstrakte Denken nicht mehr erfasst werden. Die Begriffe, die wir hierfür verwenden, wären sonst nur leere Worthülsen, willkürliche Nomina, Namen, Bezeichnungen. Willkürliche Bezeichnungen. Das heißt, ich sehe Brot, ich esse Brot, ich breche Brot, aber der Pfarrer sagt, das ist der Leib Christi. Aber das ist eben eine Bezeichnung, ein Name und sonst nichts. Er gibt dem Brot eine andere Etikette, eine andere Bezeichnung, einen anderen Begriff, einen anderen Namen. Aber es ist Brot und nichts anderes. Und schauen Sie, da beginnt in diesem Denken des 14. Jahrhunderts eine Entartung der Wissenschaft. Was im Neuen Testament noch ganz klar ist, Jesus sagt, wer mich isst, wird durch mich leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft, wirklich wahrhaft ein Trank. Was Jesus in der sogenannten eucharistischen Rede von Kapharnaum sagt, oder dann beim letzten Abendmahl, das ist mein Leib und das ist mein Blut, gilt dann nicht mehr, sondern sind nur Namen, Bezeichnungen, Etiketten, allein austauschbare Etiketten. Jesus sozusagen der Etikettenschwindler, nicht? Ja? Der dann einfach einem Brot seinen Namen aufstempelt und aufprägt. Jetzt haben Sie ungefähr das, was viele Menschen heute oft denken. Nicht? Das sind ein paar so fromme Katholiken, die glauben noch, dass das was Besonderes ist. Und dann kommen sie und sagen, ja, warum dürfen nicht alle dieses Brot essen? Das ist ja nichts Besonderes. Das ist ja nichts Besonderes. Und wenn man dann noch vorgeht und so einfach so schnell dieses Brot nimmt, dann ist es ja wirklich nichts Besonderes. Aber wenn sich schon einer niederkniet und es auf die Zunge nimmt und wenn es schon einer betet und anbetet, doch dazu, davor niederkniet und anbetet, dann muss es doch mehr sein als nur ein gewöhnliches Brot. Ein Nominalist sagt, es ist Brot und es bleibt Brot. Das andere ist nur ein Name, eine Bezeichnung, eine reine Bezeichnung, ein reiner Name. Ich habe Ihnen das deswegen gebracht, weil ich glaube, dass diese Irrlehre noch nicht ausgemerzt ist, nicht, oder? Dass in den 700 Jahren, seit 1317 im Gegenteil, eine Renaissance, eine Wiederblüte, Wiederaufblühen, nicht gegeben ist. Und dass sie aufpassen müssen. Wir glauben immer, dass die Menschen all das glauben, was wir glauben. Ja? Aber es ist nicht der Fall. Wenn Menschen zum Beispiel sagen, ja, ich bin wieder verheiratet, geschieden und ich lebe heute mit dem dritten oder vierten Mann zusammen, aber warum soll ich nicht zur Kommunion gehen? Ja? Dann glauben wir immer, dass die Menschen wirklich glauben, dass das der Leib Christi ist, dass das Christus ist, dass das unser Gott ist. Aber viele glauben es ja nicht so und denken sich, das ist ja eh nur ein Gemeinschaftsbrötchen. Und wenn sie nicht mehr glauben, dass der Priester da wandelt, wenn sie nicht mehr glauben, dass aus dem gewöhnlichen Brot eben der Leib des Herrn, der Leib unseres Gottes wird, dann warum sollen wir das nicht empfangen? Dahinter steht also immer der Abfall des Glaubens, wie wir heute Vormittag gesagt haben, der Glaubensabfall. Und deswegen weist die Mutter Gottes auf die Eucharistie hin und schon 1916, ein Jahr vor den Marienerscheinungen, kommt der Engel von Fatima und bringt den Kindern die Eucharistie. Aber weil der Engel kein Priester ist und daher nicht wandeln kann, nicht? Engel kann keine Wandlung vollziehen, weil er nicht zum Priester geweiht ist. Weil er also nicht Priester ist, kniet er selber nieder. Schauen Sie sich die Erscheinungen des Engels von Fatima an. Die Kinder knien vor der Eucharistie, die schwebt dann vor ihnen, so schildern die Kinder das. Der Kelch schwebt und darüber die Hostie, ja? Und blutet noch. Sind wir wie beim kostbaren Blut. Und der Engel kniet auch nieder und betet an. Im Gegenteil, er sagt sogar, mit der Stirne zum Boden sollen sie anbeten. Und der Engel kniet auch so nieder und betet mit der Stirne zum Boden. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Sehen Sie? Die übernatürliche Wirklichkeit. Er, der Engel, der ja ein reines Geistwesen ist, der also nicht Materie ist und daher nicht positivistisch, pragmatisch festgehalten werden kann, dieser Engel betet an, betet Gott an. Jetzt werden Sie sagen, aber die Esoteriker haben auch Engel. Naja, ich möchte das sehr bezweifeln. Ich möchte sagen, sie haben schon Engel, aber gefallene Engel, gestürzte Engel. Ja, genau. Also die Pervertierten, die Umgedrehten, die bereits dann wieder sehr stark mit der Materie verbunden sind und die nicht zu Gott und nicht zur unsichtbaren Wirklichkeit führen, sondern sehr stark an die sichtbare Wirklichkeit binden. Sehr stark. Daran erkennt man es. Den Teufel erkennst du immer daran und den Dämon erkennst du immer daran, dass er nicht zu Gott führt und damit in die unsichtbare göttliche Wirklichkeit, sondern dass er an die Materie, an die sichtbare Welt bindet. Ja? Konsumismus, Konsumzwang. Ich glaube, mit diesem Ausflug zum guten 14. Jahrhundert einiges auch Ihnen erklärt zu haben, was Fatima betrifft. Wenn jetzt dann die Kinder die heilige Hostie, den Leib Christi und das Blut Christi empfangen, ja, dann ist es eigentlich genau das, worum es geht. Die unsichtbare, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe umfasste Wirklichkeit Gottes wird in ihr Herz und in ihre Seele geschenkt, gegeben. Das wäre also jetzt 1317. Und bemerkenswert ist jetzt, dass der Sprung von Ockham zu Luther 1517 ein sehr geringer ist. Das heißt, was im Jahre 1317 Wilhelm von Ockham lehrt, das geht dann auf Martin Luther vor 500 Jahren 1517 über. Der Zusammenhang zwischen 1317 und 1517 ist unerwartet deutlich. Martin Luther war ein großer Verehrer von Wilhelm von Ockham. Ja? Und ließ sich von dessen Philosophie stark beeinflussen. Ich, so bekannte Luther, ich bin von der Partei Ockhams. Ja? Ein Ausdruck von Luther. Also Sie sehen, der Sprung, und den muss die Mutter Gottes ausgleichen. Auch in Lourdes führt die Mutter Gottes immer zur Eucharistie. Dort gibt es täglich eucharistische Prozession. Täglich wird mit dem eucharistischen Heiland gesegnet, ja, Monstranz. In Lourdes ist täglich von Leichnam, nicht? Ja, täglich eucharistische Prozession. Und die Kranken werden geheilt, wenn sie mit dem Allerheiligsten gesegnet werden. Ist interessant, oder? Da führt also die Mutter Gottes wirklich zur Eucharistie. Und dasselbe ist in Fatima schon 1916 mit dem Engel. Auch im Bereich der Theologie ist der Reformator Martin Luther von dem Geist des Ockham ganz geprägt, vom sogenannten voluntaristischen Gottesbegriff. Was bedeutet das? Auch sehr interessant, werden Sie gleich verstehen. Nach Ockham ist auch alles willkürliche Setzung Gottes. Gott hat alles willkürlich gemacht. Es ist nicht ein liebender Schöpfer, der aus Liebe ein Gegenüber sich schafft, ein Du, dem man seine ganze Liebe und Barmherzigkeit zuwendet. Das heißt, du, der du jetzt hier in der ersten und in der letzten Reihe sitzt, bist nicht das geliebte, von Gott angenommene Geschöpf, das Vis-à-vis, das Gegenüber Gottes. Du bist nicht mehr dieses Ebenbild Gottes, in dem sich dein Gott widerspiegelt, sondern du bist ein Willkürakt. Aus reiner Willkür geschaffen. Wienerisch gesagt zum Spaß, ne? Das ist ganz typisch für unsere Gesellschaft, diese Spaßgesellschaft. Ne? Zur Gaudi, Jux und Gaudi. Entschuldigen, sehr hart, aber so ist es. Und das ist etwas ganz Verfängliches. Gott wird entartet zu einem, der sich sozusagen perlustriert, der sich vergnügt, indem er da so seine Geschöpfe hat. Zu seinem Pläsier, zu seinem Vergnügen. In Wirklichkeit schafft er uns, um seine Liebe, seine Wertschätzung, seine Güte, seine Barmherzigkeit zu schenken, zu geben, bis zum letzten Blutstropfen. Ich lieb dich so, dass ich mich ausblute bis zum letzten Tropfen. Das ist Gott. Wir sind nicht willkürlich, sondern wir sind aus Liebe geschaffen. Wir sind ein Ewigkeitsgedanke Gottes. Von Ewigkeit her habe ich an dich gedacht. Gewollt und nicht nur gewollt, sondern geliebt. Und nicht nur geliebt, sondern mit größter Hingabe geliebt. Bis zum letzten Blutstropfen. Alles, was mein ist, ist dein, steht in der Heiligen Schrift. Alles, was mein ist, sagt Gott, ist dein. Alles, was mir gehört, gehört dir. Nichts behält er für sich, alles verschenkt er. Diese totale Selbstverschenkung Gottes an uns Menschen. Ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen philosophisch zu Ihnen gesprochen habe, aber Sie haben es, glaube ich, verstanden. Sie haben verstanden, dass Gott nicht nur eine Schwingung, eine Energie ist, sondern dass Gott ein Du ist, ein Vis-à-vis, der sich ganz verschenkt, ganz hingibt. Das liebt, das lieben kann und geliebt werden kann. Ein geliebtes Du. Und dass wir die geliebten Kinder Gottes sind. Er unser Vater. Wie verfänglich es ist, wenn man ein falsches Gottesbild aufzieht, wie es also im 16. Jahrhundert dann auch in der Zeit des Martin Luther und Protestantismus geschehen ist. Ein bisschen eine Pause, indem wir ein Lied singen. Herr, ich bin dein Eigentum, mein Leben. Deine Treue wanke nie, wirst mein Herz in deinem Licht durch die Zeit hin lenken, so weiß ich, du hast mich in die Hand geschrieben, ewig mich zu lieben. gib auch, dass sie wachen sei, Herr, an deinem Tage, und das Licht der Gnaden treu durch die Zeit hintrage. So weiß ich, du hast mich in die Hand geschrieben, ewig mich zu lieben. Im Jahre 1917, also vor 100 Jahren, hat die Gottesmutter Maria die geistigen Waffen aufgezeigt. Eine große geistige Waffe gilt es noch zu erwähnen, das sind die 5 Herz-Maria-Sühne-Samstage, die uns die Mutter Gottes geschenkt hat. Wir haben Vormittag von der Sühne gesprochen, Wiedergutmachung. Das heißt, diese Verletzungen gegen die Eucharistie, diese Irrlehren des Ockham und später des Luther, gilt es wiedergut zu machen. Hier wird zutiefst Gott beleidigt, gekränkt, aber jetzt nicht in unserem irdischen, menschlichen Sinne, sondern seine Liebe wird abgewiesen, wird verschmäht, wird verachtet, wird mit Füßen getreten. Dieses respektlose Verachten der Liebe Gottes nennen wir Beleidigung Gottes. Das heißt, er liebt uns, er gibt sich uns zur Speise, er liebt uns bis zum letzten Tropfen seines kostbaren Blutes. Er verschenkt sich restlos an uns und wir lehnen ihn dann ab, wir weisen ihn zurück. Wir nehmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, aber seinen Namen nicht auf. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wieder gut machen, sühnen, was hier viele Menschen, auch oft wir, versäumt haben oder missachtet haben. Diese respektlose Missachtung Gottes wird durch Sühneakte wieder gut gemacht. 5 Samstage, es sind immer die ersten Samstage des jeweiligen Monats hintereinander, sollen genützt werden im Auftrag der Gottesmutter durch Erscheinungen, die der Lucia von Fatima zuteil wurde, in Tui in Spanien, wieder gut gemacht werden. Indem wir am ersten Samstag die Messe besuchen, mitfeiern, kommunizieren, das Bußsakrament empfangen, kann auch ein paar Tage vorher, nachher sein, und den Rosenkranz andächtig beten und eine Betrachtung halten. Sie können noch mehr über diese 5 Samstage hören, aber das sei zumindest einmal gesagt. Der emeritierte Papst Benedikt XVI., Josef Ratzinger, drückte anlässlich seines Fatima-Besuches am 13. Mai 2010, also vor mehr als 6 Jahren, seine Hoffnung für den geistigen Endkampf folgendermaßen aus. Er sagte damals, 2010, möge in den 7 Jahren, die uns noch vom 100. Jahrestag der Erscheinung drinnen, jetzt ist es ja nur mehr ein paar Monate, der angekündigte Triumph des unbefleckten Herzens Mariens zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit näher kommen. Denn Maria sagt in Fatima, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Also immerhin der jetzt noch lebende 90-jährige Benedikt XVI., hoffentlich darf er das Jahr 2017 noch erleben und den Triumph des unbefleckten Herzens Mariens auch erahnen oder vielleicht erleben. Was heißt das? Johannes Don Bosco hatte einen Traum, der heilige Johannes Don Bosco, Turin. Er sah ein großes Meer, einen Ozean, Und auf diesem Meer fuhr der Papst als Stellvertreter Christi, weiß gekleidet, Sie kennen die weiße Soutane des Papstes, weiß gekleidet auf dem Kirchenschiff. Und auf dem Meer waren auch feindliche Schiffe zu sehen, die dieses Kirchenschiff angegriffen haben. Plötzlich sah der Papst, noch bevor die feindlichen Schiffe auf das Kirchenschiff anprallten, zwei Säulen aus dem Meer hervorgehen. Auf der einen Säule war die Eucharistie, der Leib Christi. Darunter war geschrieben Salus Credentium, Heil der Glaubenden, Heil derer, die daran glauben, dass hier Christus, unser Herr und Gott, wahrhaft, wirklich, wesenhaft, gegenwärtig ist in diesem Brot. Heil der Glaubenden, Heil derer, die daran glauben, die nicht nur sagen, es ist ein reines Brot. So, und jetzt kommt die zweite Säule, die Immaculata, die unbefleckte Empfängnis, Maria. Und die Aufschrift Auxilium Christianorum, Hilfe der Christen. Ja. Diese zwei Säulen, die passen gut zusammen. Schauen Sie, drei weiße Gestalten. Die weiße, unbefleckte, reine, heilige Maria, die weiße Eucharistie, Brotsgestalt, und der weiße Papst, die drei weißen Gestalten. Und nun muss der Papst den Befehl gegeben haben, sagt Don Bosco, an diesen beiden Säulen das Kirchenschiff festzuketten, anzuketten, damit die feindlichen Schiffe nicht das Kirchenschiff zum Untergehen bringen können. Und tatsächlich lässt nun der Papst an diesen beiden Säulen Maria und die Eucharistie, also Jesus und Maria letztlich, ja, das Kirchenschiff befestigen, und die feindlichen Schiffe bohren sich in den Grund, so heißt es in diesem Traum. Jetzt stellen Sie sich das vor, Fatima, dieser schöne weiße Platz, Cova da Iria, die weiße Immaculata in der Erscheinungsgrotte. Dort ist es keine Grotte, sondern eine Kapelle, ja, denn die Erscheinung war ja mit einem Baum verbunden, mit einer Eiche. Ja. In Lourdes erscheint sie in einer Grotte, Fatima ist es eine Eiche, ein Baum. Und dort ist jetzt diese Erscheinungskapelle. Diese weiße Gestalt Mariens und davor und damit verbunden die weiße Gestalt der Eucharistie. Das sind diese zwei Säulen. In Fatima erlebbar, in Lourdes erlebbar. Immer Maria und die Eucharistie und Maria, Jesus und Maria. Mutter und Sohn sind nicht voneinander zu trennen. Jesus und Maria sind durch ein unzerreißbares Band der Liebe miteinander verbunden. Das Erlösungsgeheimnis kann man nicht von Maria trennen. Unzerreißbares Band. Nun, wie schaut es in unserer Zeit aus? Schauen wir auf diese beiden Gestalten, bei der Anbetung auf die Eucharistie, beim Rosenkranz, auf die Immaculata, auf Maria. Im Fatima-Jahr, auf Jesus und Maria, dann kann die Kirche nicht untergehen. Die Unzerstörbarkeit der Kirche ist ein Dogma, denn Jesus hat gesagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Also ist die Kirche unzerstörbar, aber nicht, weil wir so brav sind, sondern weil die Kirche auf diesen beiden Säulen Heil der Glaubenden, Hilfe der Christen aufruht. Und weil der Papst als jeweiliger Stellvertreter Jesu Christi an diesen beiden Säulen das Kirchenschiff befestigt, dass es nicht untergeht. Das wäre diese Vision des Don Bosco im Zusammenhang mit Fatima. Der Kern der Botschaft von Fatima ist ein Befehl. Ein Imperativ an die Kirche und an die Gläubigen. Sie sollen den Herrn nicht mehr beleidigen, der schon zu viel beleidigt wurde. So heißt es in der sechsten Erscheinung von Fatima. Es ist ein Ruf zur Buße für die eigenen Sünden und zur Sühne für die Sünden anderer, wie wir heute schon betrachtet haben. Und es ist ein Appell zur Umkehr. In der vierten Erscheinung sagte mich Maria zu den drei Hirtenkindern, Jacinta, Francisco und Lucia, betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder, denn es kommen viele in die Hölle, weil sich niemand für sie opfert und weil niemand für sie betet. Hier erfüllt sich der Satz des heiligen Paulus im Brief an die Galater, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ebenso im Kolosserbrief 1,24. Für den Leib Christi, für die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch aussteht, noch fehlt. Das Ergänzen, das Wiedergutmachen, das Ausgleichen haben wir heute schon gesprochen. Es wäre falsch, im geistlichen Endkampf gegen Satan, Tod und Sünde die Mittel körperlicher Buße und das Aufopfern von Schmerzen zu ignorieren. Früher war das selbstverständlich, das haben die Großmütter schon den Kindern, den Enkeln beigebracht, Opfer alles auf, nicht? Hat man immer gesagt. Was hat das bedeutet? Jesus Christus hat sich selbst als Gott wohlgefällige Opfergabe dargebracht, an den Vater natürlich. Er hat sich selbst ganz dem Vater hingegeben, im Sinne einer totalen Selbsthingabe, Selbstpreisgabe. Wir nennen das Opfer. Totale Selbstverschenkung an den Vater. Und in diese Verschenkung, in diese Hingabe, in dieses Opfer, möchte er uns mit hineinnehmen. Wenn der Herr bei der Messe das Opfer Jesu Christi am Kreuz vergegenwärtigt wird, wieder gegenwärtig gesetzt wird, dann nimmt er uns alle mit, mitopfern, mit hingeben. Aufopfern heißt also jetzt auf dieses Opfer Jesu Christi, auf sein Kreuzesopfer drauflegen, hinzufügen, ergänzen, erweitern. Sein Opfer ist ein für alle Mal geschehen, aber wir dürfen mitopfern. Zuerst einmal der Priester und dann natürlich alle Gläubigen. Daher legen Sie alles, was Sie sind und was Sie haben, nicht nur Ihre Schmerzen, sondern auch Ihre Freuden, ja? Auch Ihre Freuden auf den Altar, in den Kelch, auf die Patene. Auch Ihre Erholungen, die Ihren Urlaub geht, das Zweite Vatikanische Konzil sagt, wenn es im Geiste Gottes geschieht, dann kann man das auch aufopfern, natürlich, ja? Auch das, was mich freut und was mein Leben schön macht. Alles kann ich Gott schenken. Nicht nur meine Leiden und Schmerzen. Noch einmal gesagt, es wäre falsch, im geistlichen Kampf gegen Satan, Tod und Sünde die Mittel körperlicher Buße, das Aufopfern von Schmerzen und Leiden, aber auch von Freuden, zu ignorieren. Für andere zu beten, stellvertretend zu opfern und zu sühnen, ist eine bleibende Verantwortung aller Christen, für ihre Nächsten. Es ist echte Nächstenliebe, ein wahres Werk der Barmherzigkeit. Benedikt XVI. Schrieb einmal, die Idee der Stellvertretung ist eine Urgegebenheit des biblischen Zeugnisses, deren Wiederentdeckung dem Christentum in der heutigen Weltstunde zu einer entscheidenden Erneuerung und Vertiefung seines Selbstverständnisses verhelfen kann. Betet täglich den Rosenkranz, sagte die Rosenkranzkönigin bei all ihren Erscheinungen in Fatima zu den Hirtenkindern. Betet täglich den Rosenkranz. Und der heilige Johannes Paul II. Erklärte in seiner Enzyklika über den heiligen Rosenkranz, und das ist sehr bedeutungsvoll, während wir beten, strömt der Heilige Geist in unser Herz ein. Das heißt, während des Rosenkranzgebetes strömt Gottes Heiliger Geist in unser Herz ein. Während des Gebetes ergießt sich die Kraft des Heiligen Geistes in das Herz und in die Seele des betenden Menschen. Und so werden wir durch das Rosenkranzgebet immer mehr zu Siegern im geistlichen Kampf. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit, Christus Sieger, Christus Herr in Ewigkeit. In der dritten Erscheinung kündigte Maria an, um die Sünder zu retten, will der Herr die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt einführen. Interessant, die Lucia, das heißt Lucia dos Santos, das dritte Fatima-Kind, ist ja uralt geworden, das wissen Sie. Ja? 98 Jahre lang hat sie auf dieser Welt gelebt, bis zum 13. Februar 2005, kurz vor dem Tod von Johannes Paul II., der ist dann am 2. April gestorben, 2005, und die Lucia ein bisschen vorher. Die haben auch eine innige Verbindung zueinander gehabt. Die Lucia hat im Karmel von Coimbra gewohnt, als Klausurnonne, ja, ganz zurückgezogen von der Welt, als Karmelitin im Karmel von Coimbra. Und wenn der Papst Johannes Paul II. Nach Fatima gekommen ist, da durfte die Lucia immer mit ihm sprechen, durfte sie die Klausur, das Kloster verlassen und mit dem Papst sprechen. Und wie dann der Papst alt und krank wurde, Sie erinnern sich an seine schwere Parkinson-Erkrankung und an sein furchtbares Leiden und nicht mehr nach Fatima reisen konnte. Und die gute Lucia dos Santos im Kloster auch immer älter und gebrechlicher wurde, schon weit über 90. Da haben die lieben Sekretäre von Papst Johannes Paul II. Die Idee gehabt, sie schicken einen alten weißen Habit der Schwester Lucia, damit sie ein bisschen eine Freude hat, nicht? Frauen haben da besondere Freude, so an Textilien, nicht? Jetzt habe ich es ja bestimmt, oder? Männer haben, aber die Frau hat dann ein bisschen, das ist, muss die Frauen haben das. Und so hat also der Sekretär ein schönes Backerl zusammengestellt, ja, und hat der guten Lucia nach Coimbra den weißen, abgetragenen Habit des Papstes geschickt. Und das Backerl ist angekommen, die Schwestern packen auf und bringen, Lucia, wir bringen dir da den schönen weißen Habit von Johannes Paul II. Mit herzlichen Grüßen und mit viel Segen. Freust du dich? Hat sie gesagt, nein, ich freue mich nicht, er ist ja nicht drinnen. So sind die Frauen, gell? Aber ich finde es lieb, oder? Ich muss es sie merken. Aber so ist es, gell? Also er ist ja jetzt mit ihr zusammen oben, nicht, oder? Er ist schon heilig gesprochen. Und von ihr dürfen wir hoffen, dass sie bei ihm ist, oder? Sie ist noch nicht heilig gesprochen, aber vielleicht im Gange, nicht? Aber das ist sehr wichtig, dass sie so lange auf dieser Welt gelebt hat, um diese Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens einzuführen und immer wieder zu fördern. Die 5 Samstage, Herz Maria Sühne Samstage, Priester Samstage. Diese Aufgabe hat also Lucia dos Santos als ihr Lebensprogramm angesehen. Gott ließ sie 98 Jahre lang bis zu ihrem Tod am 13. Februar 2005 als Karmelitin von Coimbra die Herz-Maria-Verehrung fördern. Herz ist ein Urwort der jüdisch-christlichen Kultur, das die geheimnisvolle Mitte jeder menschlichen Person meint. Die Mitte unseres Wesens ist das Herz, Herzmitte. Von diesem Herzen geht alle Liebe und Barmherzigkeit aus, ausströmen. Das Herz der Jungfrau Maria, schauen Sie auf die Fatima Madonna, das Herz der Jungfrau Maria ist völlig erfüllt von Gottes Gnade und dem Heiligen Geist. Und von seiner ewigen Liebe zu den Sündern, von einer Güte, die ausnahmslos alle retten, alle befreien, alle erlösen und alle heilen will. Das ist das Herz der Mutter. Daher beteten die Kinder im Auftrag der Mutter Gottes und mit ihnen auch wir nach jedem Gesetzchen des Rosenkranzes: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit meist. Dieses Herz wird siegen und triumphieren, weil es ganz in Gott verankert ist, weil es ganz von Gott erfüllt ist und weil es heißt, das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube, weil es ein Herz voll Glauben ist. Und weil sie an diese übernatürliche, unsichtbare Wirklichkeit Gottes fest und zuversichtlich und treu glaubt. Sie ist keine Nominalistin und sie ist keine Ockham-Anhängerin, sondern sie ist eine echte Theologin, die uns ganz im Glauben an das unsichtbare Ewige eben an Gott bindet. Dazu segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.